Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Ach, Alex, was soll ich sagen? Das Leben kann schön sein. Heute hat die Krippe wieder aufgemacht, wieder begonnen. Ich konnte dann frisch um 10 Uhr Jedi Survivor fast platinieren. Da fehlt nur noch ein kleines Stückchen. Wir können jetzt schön Tiki-Taka entspannt in Ruhe aufnehmen. Und bei dir so? Alles gut?
Und bei mir so, naja. Copa del Rey gestern Abend. Der FC Barcelona hatte es etwas schwerer im Leben, im Pokalleben. Hat sich fast blamiert ein bisschen. Also gut, es gab einen Sieg nach 90 Minuten, aber mit 2 Gegentoren gegen den Viertligisten, von dem sogar ich im Leben noch nie gehört habe. Hast du schon mal von UD Barbastro gehört?
Jetzt schon, aber ist doch wurscht. Weiterkommen, ist wurscht, egal wie, das zählt doch. Auch wenn natürlich eure Form gerade nicht so und das haben wir natürlich heute als Thema. Es waren ja noch 2 Viertligisten im Wettbewerb. Auch Real Madrid hat einen anderen bekommen. Also ja, da können wir bestimmt auch hier und da ein bisschen was kritisieren, dass es nicht optimal lief. Aber schauen wir mal, das sind natürlich Themen. Natürlich auch die Debüts von Vitor Roque und von Arda Güler. Ich glaube, da sind einige gespannt drauf. Dann, was manche vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, es kam beim FC Sevilla zu einem Machtwechsel, was aber irgendwie nur so ein halber Machtwechsel war. Das besprechen wir. Vielleicht haben wir noch Platz dann für die Topform des Athletic Club. Natürlich am Ende auch noch ein bisschen Supercoppa-Vorschau. Ist ja jetzt am Mittwoch und am Donnerstag geht's da rund im saudi-arabischen Riad. Und dann schauen wir mal, was wir generell noch so reinquetschen können in diese erste Folge des neuen Jahres. Deswegen auch erstmal an erster Stelle nochmal Feliz Año Nuevo a todos. Frohes Neues. Oder wie sagt man in Franken?
Frohes Neues, stimmt.
Axuns Neues.
Ist ja schon wieder eine Woche her, ne? Und auch ein Thema, das uns ein bisschen überrumpelt hat und das es gerade so nicht in die letzte Folge geschafft hat. Also die letzte Folge war ja unsere große Hinrundenabschluss mit hier Team der Hinrunde etc. Und da hatte ich den Satz gesagt, falls du dich erinnerst, bei unseren Prognosen, dass ich sage, ja, ich glaube, Barca ist so schwach in der Saison und Atleti stolpert auch immer und Girona, so stark sie sind, aber für ganz oben am Ende wird es nicht reichen. Ich glaube, Real Madrid wird Meister und Ancelotti wird sich mit dem Meistertitel verabschieden. Und kaum habe ich diesen Satz ausgesprochen und die Aufnahme war beendet, zack, Breaking News, zack. Ancelotti hat seinen Vertrag verlängert. Also auch darüber können wir dann später sprechen. Das war sehr, sehr überraschend, zumindest für mich. Aber ich glaube, auch du hattest das nicht auf dem Schirm. Also da eine kleine Blankobombe, wie ich finde, geplatzt.
Auf jeden Fall.
Das können wir auch so noch später besprechen.
Keiner auf dem Schirm. Genau, da auch gleich nochmal der Hinweis zu unserer generell der Sonderfolgen-Hinweis. Das war eben schon da unser Hinrundenabschluss, wo wir auch das Team der Hinrunde hingestellt hätten, auch wenn ich mittlerweile, glaube ich, eher einen Carvajal reingenommen hätte. Aber es gab da Überraschungen, gab Flops und generelles zur Hinrunde. Also das da nochmal der Hinweis zu unserer jetzt mittlerweile letzten Folge, Nummer 208. Wir sind hier bei Tiki Taka Nummer 209. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass auch der Sahir und der Jan Philipp da sind. Das sind unsere neuen Patreons. Und schön, dass auch Niklas und Moritz da sind, denn die haben uns noch ein bisschen Futter und Fragen, Input geschickt für diese neue Folge. Das wird so nach und nach kommen. Aber wir können erstmal nochmal mit dem Thema Copa del Rey anfangen, denn da war jetzt am Wochenende das Achtelfinale. Das ist eigentlich abgeschlossen, noch nicht ganz, weil ein Spiel noch nicht richtig fertig ist. Das muss dann heute Nachmittag noch nachgeholt werden. Aber die gute Nachricht ist, sind eigentlich fast alle Erstligisten weiter, wenn auch nicht alle mit Glanz und Gloria. Aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, man muss ja nicht hier alles in Grund und Boden schießen. Es kommt vielleicht hier und da eine B11, eine C11 ran. Und dann ist es vielleicht auch manchmal, nicht ganz so schön. Ohne dass jetzt Real Madrid mega gewackelt hat gegen den Viertligisten Arandina, aber so rein vom Feeling her, dass du im Achtelfinale sind mindestens 14 Erstligisten, wahrscheinlich sogar 15, wenn auch Villarreal jetzt noch weiterkommt, ist ja jetzt schon mal keine desaströse Bilanz. Ist ja eher schade für die Segunda Division, wo aktuell nur Teneriffa dabei ist.
Ja, wollte ich auch sagen, erstens Sechzehntelfinale, / dritte Runde wurde jetzt ausgespielt, also Achtelfinale ist die nächste Runde, die ansteht. Ein bisschen enttäuschend, fast schon aus neutraler Sicht, dass so viele Erstligisten dabei sind, nämlich ich glaube 14 von 16, ne?
Genau.
Und bei Villarreal muss man abwarten, aber ja, da hätte ich mir persönlich schon mehr unterklassige Teams gewünscht und es sei ja eigentlich in vielen Spielen sehr eng aus. Getafe zum Beispiel nur gegen Espanyol auch nur 1-0 gewonnen. Atletico bei Lugo 3-1, also mit Gegentor. Betis ist ausgeschieden, allerdings gegen Alaves, einen anderen Erstligisten. Real Madrid mit Gegentor. Celta hat 2 Gegentore kassiert, aber 4-2 gewonnen. Sevilla nur 2-1. Valencia musste gegen Cartagena in die Verlängerung, lag 0-1 hinten. Hat dann 2-1 gewonnen, ja, bei Barças 3-2 mit 2 Gegentoren gegen Barbastro, können wir auch gleich drüber sprechen. Also es ist schon auffällig, wie schwer sich die Erstligisten taten, aber am Ende eben fast alle durchgesetzt, außer im Gran Canaria Derby, da hat Las Palmas den kürzeren gegen Teneriffa gezogen. Also das war auf den Kanarischen Inseln ein ganz, ganz großes Spiel der beiden großen Rivalen. Aber ansonsten, ja, wenig Überraschung, außer das Basis aus natürlich, allerdings gegen den Erstligisten. Also ja, wenig Überraschung, aber trotzdem taten sich alle sehr, sehr schwer, finde ich.
Ja, ne, es ist Jahresbeginn und die anderen haben halt dann vielleicht eher eine größere Motivation, die Underdogs. Aber ja, schon kurios, dass es nur ein bisher unterklassiges Team dabei ist mit Teneriffa. Wobei, es könnte noch ein zweites geben, denn am Sonntag gab es das Spiel zwischen den Unionistas de Salamanca und dem FC Villarreal. Das musste beim Stand von 1-1 zu Beginn der Verlängerung abgebrochen werden oder unterbrochen, denn da gab es dann Probleme mit der Flutlichtanlage und deswegen wird das Spiel heute, Montag um 16.30 Uhr nachgeholt, weswegen auch die Verlosung oder Auslosung verschoben wurde. Wir hatten uns eigentlich gedacht, wir nehmen schön danach auf. Die war terminiert für 13 Uhr am Montag. Jetzt ist die Verlosung oder Auslosung um 18.30 Uhr des Achtelfinals, weil eben dieses kleine Nachholspiel, die Nachholverlängerung da erst am Nachmittag über die Bühne gehen kann. Ja, Flutlichtprobleme kann es immer mal überall, glaube ich, geben. Ich erinnere mich da auch an mal das kleine Mini-Derby in Madrid zwischen Rayo und Real Madrid, da wurden mal Leitungen durchgeschnitten, also es kann auch mal so zu Sabotage kommen, aber du kannst es halt auch, das Risiko mit Ausfall oder Problemen bei einem Drittligisten kannst du auch erhöhen, wenn du ja an einem Sonntag um 18 Uhr anstoßen lässt, statt vielleicht mal ein bisschen früher 14, 15, 16 Uhr. Ich glaube, da hätten nicht so viele was dagegen gehabt und da wäre das Licht dann auch noch bei der Verlängerung da gewesen, das Tageslicht, aber das ist rein spekulativ. Trotzdem wieder so ein bisschen typisch spanisch, macht doch bei den Drittligisten, muss das zu spät sein. Ich meine jetzt, als Real Madrid bei Arandina gespielt hat, das war dann auch irgendwann, waren es minus 2 Grad. Ist jetzt auch nicht mehr so schön gewesen. Ich glaube, bei Barbastro war es jetzt auch nicht unbedingt nur Sonnenschein. Das ist ja nur sogar im Baskenland, glaube ich, gewesen. Also, das alte Thema.
Provinz Huesca, aber habe ich extra nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, weil ich kenne ja so viele spanische Vereine. Ich wühle da eigentlich immer durch die Tabellen und gucke mir an, in der dritten Liga, wer könnte aufsteigen und was ist in der vierten Liga los und was für, ne? Aber von Barbastro habe ich noch nie gehört, gebe ich ehrlich zu. Und deswegen habe ich das gegoogelt, wo das ist. Ganz kleiner Ort natürlich in der Provinz Huesca, so Nähe Saragossa, glaube ich, so eine halbe Stunde davon entfernt oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, weil du das Flutlicht ansprichst, die hatten natürlich kein Flutlicht in ihrem Mini-Stadion, also mussten so eine tragbare, fahrbare Flutlichtanlage, so einen gelben Kran,
Hebebühnen.
Hebebühne, die man so hochfährt, hochpumpt, mussten die natürlich ankarren für dieses Spiel, weil es das 21-Uhr-Spiel ist. Mhm. Und genau das sagst du, ne? Wenn du da eh schon dir so behilfsmäßig mit dem Flutlicht aushelfen musst, ja, wie wäre es denn, wenn du einfach tagsüber spielst, dann müsste zum Beispiel der Verein diese Kosten auch gar nicht tragen, müsste das nicht aufbauen, ne? Wäre weniger Risiko. Also ja, ein bisschen typisch spanisch, man muss improvisieren und dann fällt es natürlich auch mal aus. Wobei es nicht das komplette Flutlicht, glaube ich, in Salamanca ausgefallen ist, sondern nur ein Teil. Und Villarreal hat sich, glaube ich, beschwert, dass es zu dunkel war. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber hoch unglücklich, ne? Vor allem, weil es in der Verlängerung war, wenn es jetzt in der ersten Halbzeit ist. Auch unglücklich, aber in der Verlängerung da, keine Ahnung, noch 20 Minuten zu spielen und dann zack. Also auch bitter für die Fans natürlich, ne? Kurz vor der Riesenüberraschung. Ja, sehr, sehr bitter, aber typisch spanisch.
Ja, irgendwie typisch spanisch. Also wie gesagt, wenn du schon irgendwie, Salamanca ist eben auch ein Drittligist, wenn du da schon diese Teams hast, dann mach doch von der Terminierung her das ein bisschen anders. Aber es geht natürlich ums Geld und wenn Real und Barca dann um 21 Uhr spielen, hast du mehr Einschaltquoten aus dem Ausland. Das alte, übliche Thema. Und mal gucken, ob sich da jetzt mit Villarreal dann auch noch der 15. Erstligist für das Achtelfinale qualifiziert und dann wirklich Teneriffa als einziger Underdog in der nächsten Runde bleibt. Die nächste Runde wird dann auch schon bald ausgetragen. Ihr wisst ja, wie es ist im Januar. Copa del Rey Schlag auf Schlag, 16. bis 18. Januar sind dann schon die Spiele und dann in der darauffolgenden Woche, also 23. bis 25. Januar, sind dann auch schon die Viertelfinalspiele. Das geht dann wirklich Schlag auf Schlag weiter und mal gucken, wer sich da von den Erstligisten dann hält in der Copa. Vielleicht auch Teneriffa kann da für Überraschung sorgen, wenn sie jetzt schon Las Palmas, ne? Ist ja jetzt auch kein schwaches Außerform-Team. Vielleicht kommen die noch weiter. Wir hatten gesagt, Betis ist raus. Das war jetzt für die erste Niederlage im Pokal seit 2019. Also die haben 20 Pokalspiele danach nicht mehr regulär verloren, außer vielleicht mal im Elfmeterschießen. Das ist schon auch irgendwo beeindruckend. Aber dann bei Alaves kann es schon auch ungemütlich werden, kann es auch kalt werden. Alaves heimstark. So ging dieses einzige La Liga-Duell in der Copa an eben Alaves. Was haben wir noch aus der Gruppe? Ah, ich habe es schade gefunden. Du hast gesagt, die vielen knappen Ergebnisse. Ich hätte mir so gewünscht, für die nächste Runde hätte ich mir Malaga gewünscht. Hatte ich mir jetzt schon für das 16. Finale aus Real Madrid Sicht gewünscht. Nicht nur, weil sportlich machbar und attraktiv, einfach auch aus der Reise wegen. Aber Real Sociedad kam zu Besuch ins La Rosaleda. War ja sogar mal, so gesehen, mal wieder ein bisschen Champions League-Atmosphäre seit vielen Jahren in Malaga. Aber auch Real Sociedad spät und knapp, oder na gut, spät war es nicht, aber knapp mit 1-0 gewonnen durch ein Eigentor. Also Malaga auch einer der wenigen Drittligisten rausgeflogen da letzten Endes. Und ja, mal gucken, wer da sich in der Copa noch halten kann. Ist dir noch irgendwas aufgefallen aus der Copa?
Ich habe eine mir ist was aufgefallen beim FC Barcelona. Und zwar, wir wollen das Spiel jetzt gar nicht überanalysieren. Gab es übrigens auch kein VAR in der Runde. Und da hast du auch wieder gesehen, also ich habe mit Freunden das Spiel geschaut und musste ich auch dann denken, man hält ja immer generell zum Underdog, jetzt weniger in dem Spiel offensichtlicherweise, aber generell, ne, man ist ja für einen Underdog, man spürt ja den traditionellen Fußball in diesen Duellen, weil es keinen VAR in diesen frühen Runden gibt. Aber bei diesem Spiel hat man gesehen, wie das heutzutage leider ist, wenn kein VAR da ist. Es gab 2-3 Entscheidungen, die waren desaströs. Also Barca hat ein Tor von Felix geschossen, das im Leben kein Abseits war. Und der Linienrichter ist auf der gleichen Höhe, es war ja so ein Querpass und hebt die Fahne, das wäre das 2-0 gewesen. Gut, sie haben später 2-0 geführt und trotzdem gewackelt, also ich will ja jetzt gar nicht sagen, die hätten dann locker gewonnen, aber einfach, was das für 2-3 Entscheidungen fielen ohne VAR, ganz, ganz schwierig. Also das ist mir bei dem Spiel aufgefallen, dass, ja, ich glaube auch das Tor von Barbastro, das eine, ich glaube, er steigt zum Kopfball hoch und schubst den Ball, aber mit dem Arm als Vorlage zu dem Torschützen dann, weil er so reinspringt, also kannst du ja eigentlich auch nicht machen. Von daher, ja, es ging drunter und drüber ein bisschen, war auch amüsant. Barca hat gelitten, hat sich dann am Ende durchgesetzt, okay. Aber Negativschlagzeilen haben sie trotzdem aufgestellt, denn sie haben einen historischen Negativrekord aufgestellt, trotz Sieg. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Ja. Aber Wahnsinn. Sie haben seit 20 Spielen in Folge nie mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen. Ja. Und das ist zum ersten Mal in der 125-jährigen Vereinsgeschichte passiert. Gut, das sind immer nur 1-0, 2-1 oder in dem Fall jetzt 3-2 gewinnen. Nie mit mehr als einem Tor in 20 Spielen in Folge. Und jetzt war das gegen einen Viertligisten, ne, wo du so zittern musst und 2 Gegentore kassierst. Also ja, man kriselt ein bisschen weiter bei Barca.
Ja, dabei ist diese beiden 5-0-Siege gegen Betis und Antwerpen sind eigentlich noch gar nicht so lang her, aber ja, seitdem irgendwie immer nur minimal und dann spät und natürlich jetzt auch gegen Las Palmas, das war auch spät und vielleicht noch mit ein bisschen war halt die Erfahrung, die Gündogan da abheben hat lassen und haben die Arme da nicht viel zu suchen, aber ja, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, die Statistik war 1962 gab es mal 18 Spiele in Folge, wo nur Siege mit nur einem Tor Unterschied gefallen sind, jetzt eben diese 20. Das ist schon, ja, das neue Barca. Man hat gedacht, letztes Jahr war so dieses Minimalistische und Fokus auf die Abwehr und dann irgendwie die 3 Punkte holen, okay, und sich jetzt vielleicht weiterentwickeln, aber Abwehr nicht mehr voll im Sattel und offensiv geht noch weniger zusammen als letzte Saison. Ich glaube auch, Lewandowski hat nur halb so viele Tore bisher zum gleichen Stand der Vorsaison. Das ist schon, ja, erschreckend ein bisschen, weil man sich ja denkt, man muss irgendwie sich doch auch mal weiterentwickeln, man muss auch mal wieder formtechnisch zurück in die Spur in Form finden, man hätte sich jetzt auch ein bisschen gegen so einen Viertligisten ein bisschen warm in Form schießen, ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Bei Real Madrid hat das so halb geklappt, man hat ja 3-0 geführt dann und dann kriegt man in der 94. noch ein Eigentor durch Nacho, ist jetzt keine Schande, aber das sah, glaube ich, da nach ein bisschen weniger Wackeln und nervös sein aus, als jetzt vielleicht zwischen Barca und Barbastro, wo ja schon irgendwie ein bisschen lag schon vielleicht mehr in der Luft, auch wenn ja euer erstes Tor früher gefallen ist. Aber ja, mit was für einem Gefühl geht man als Barca-Fan da jetzt weiter? Man denkt so, neues Jahr und wird alles besser, aber...
Ja, mit dem Gefühl geht man rein, dass man jetzt in der Supercopa zum Glück nur auf Osasuna trifft, während Real und Atletico auf der anderen Baumseite sind. Denn wenn jetzt direkt ein Heimspiel, sage ich schon, ein Halbfinalspiel gegen Atleti oder Real anstehen würde, wäre mein Gefühl noch schlechter, dass man auch da direkt ausscheidet. Das heißt nicht, dass sie jetzt Osasuna locker schlagen werden. Sie haben ja selbst mit Viertligisten ja aktuell Probleme. Ja. Aber daran musste ich denken, so gegen wen spielen sie jetzt nächstes? Ja, nur Osasuna. Weil die Form ist ja wirklich Selbstvertrauen ja so erschüttert oder so weg, dass sie gegen jeden Verein Probleme, auch gegen Las Palmas lagen sie ja auch wieder hinten. Und es war ja auch
erste
wieder
Halbzeit,
gar nicht unverdient. Also es war auch wieder schwach. Immerhin ja eine Reaktion gezeigt, aber auch ein bisschen Glück. Für mich zwar ein Elfmeter, weil er mit beiden Händen klar schubst hinten raus, aber ne, muss natürlich auch das Glück haben, dass der Schiri das den Mut hat, den zu pfeifen. Oder ja, anders gesagt, den pfeift wahrscheinlich auch nicht jeder, weil es ja doch nur ein Schubserchen war.
Genau.
Also wenn du schon so einen Elfmeter beim Aufsteiger in der 93. brauchst, spricht ja auch das ein bisschen Bände. Und klare Chancen hatten sie jetzt ja auch nicht so viele. Nee. Also sie tun sich schwer, sie haben Probleme und von daher ja, nur Osasuna als nächstes Spiel, aber auch das wird, glaube ich, schwer. Und ganz ehrlich, Stand jetzt tippe ich auf Sieg mit einem Torunterschied für Barca. Also 1-0-2-1.
Ja. Den Supercoppa-Prognose machen wir später noch, wo ich dann auch verrate, warum man wirklich auf Osasuna aufpassen muss. Und ich glaube, das könnte Überraschung geben. Aber wir bleiben nochmal jetzt bei den Spielen eben zu Beginn des Jahres gegen Las Palmas, gegen Barbastro, wo es ja dann auch, wir können natürlich über Enttäuschendes reden und Lewandowski und bla, aber was ist denn jetzt mit Vitor Roque? Wurde er jetzt gleich zweimal eingesetzt, das erste Spiel gleich vor seiner offiziellen Präsentation. Bei einem 18-Jährigen muss man natürlich vorsichtig sein und langsam und erstmal abwarten. Er muss sich erstmal zurechtfinden, aber boah, konnte sich das jetzt schon sehen lassen? Oder meinst du, von den paar Chancen, die er hatte, hätte er auch mal eine machen müssen gleich mal?
Eigentlich hätte er eine machen müssen, wenn man ehrlich ist. Also auch jetzt gegen Barbastro war er wieder allein vom Torwart und hat ihn angeschossen. Wobei der Torwart kommt gut raus, ne? Kein großer Vorwurf, aber allein vom Torwart ist eine Top-Chance, kann man auch mal machen. Und ich glaube, gegen Ding hat er ja gegen Las Palmas war auch vom Torwart und hat den Ball so geschaufelt und dann hoppelt er neben die Kiste.
Ja.
Ist jetzt auch nicht... Ja, zwingend, weil 3-1-2-1 in der 97. ist wurscht, aber kann man natürlich auch machen. Ja. Aber du willst natürlich nicht einen 19-Jährigen, glaube ich, ist er, in den ersten zwei Spielen, in den ersten zwei Einwechslungen dann kritisieren für er zwei Chancen vergeben, die Flasche. Nee, um Gottes Willen. Interessant ist ja vielmehr, dass er direkt das umsetzt, was ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, als du mich auf ihn angesprochen hast, oder als ein User, glaube ich, uns gefragt hatte, hier, Roque, macht das Hoffnung und warum holt ihr den und so, dass er genau das umsetzt, was man sich erhofft und was man auch erwartet hätte, nämlich diese giftigen Tiefensprints in die Tiefe und wenn dann der Ball kommt, dass er dann vom Tor auftaucht. Und genau das hat er in beiden Szenen gemacht. Etwas, was man von Lewandowski leider gar nicht mehr sieht. Dass er wirklich steil geht, dass er gefunden wird, dass er giftig anläuft, dass er einen tiefen Ball bekommt und dann eben eine Großchance hat. Und ja, der ist 19, der wird die Dinger irgendwann machen, er muss sie ja nicht direkt machen. Aber dass er diese Chancen sich durch seine Läufe arbeitet, das ist das super Positive. Und dass er das sofort nach Einwechslung in den ersten Spielen, in den ersten Minuten überhaupt zeigt, finde ich super, super positiv. Und ja, lässt mich ein bisschen hoffnungsfroh, was den Spieler anbelangt, in die Zukunft blicken. Denn genau das fehlt ja Barca, diese tiefen Läufe. Ne? Dass du da, den Gegner penetrierst, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Nervst, anläufst, eine Gefahr darstellst, das macht Lewandowski einfach gar nicht.
Ja, er das denn je war, er war ja auch schon öfter am Strafraum warten mit Rücken zum Tor, sich drehen, abschließen.
Aber das geht halt im Barca-Spiel einfach ab, dass du da einen hast, deswegen fand ich auch Ferran Torres immer als falsche Neun oder hängende Neun oder andere Neun immer am besten bei Barca. Ich glaube, bei Porto hat das unter anderem gespielt, als dann eingewechselt wurde, weil der diese Tiefenläufe macht, die mir persönlich gut gefallen von dem Mittelstürmer, jetzt unabhängig vom Verein, und die beim FC Barcelona einfach fehlen, die ihm abgehen und die ihm gut tun. Und Roque ist dieser Spielertypus, das sieht man sofort. Und dass ein 19-Jähriger direkt zu solchen Chancen kommt, in den ersten Minuten überhaupt, nach einem Wechsel aus Brasilien zu Barca im Winter, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und von daher schon ziemlich positiv, finde ich. Also ersten Eindrücke sind positiv.
Ja, gibt da eben dann auch eine ganz gute Option, um das Spiel vielleicht auch nicht mehr ganz so statisch zu haben und Lewandowski lauert vorne nur und wartet, dass er gefüttert wird, sondern wenn einer da in die Tiefe geht und startet und sich anbietet und irgendwo einfach die Verteidiger beschäftigt, glaube ich, ist das schon mal nicht so verkehrt, wenn du jetzt einfach dieses Profil da im Kader mit hast. Mal gucken, aber ich habe nochmal geschaut, er ist übrigens ein Schaltjahrkind, 28. Februar hat er Geburtstag und da wird er dann erst 19, übrigens 3 Tage dann nach Arda Güler wird er 19, also die haben beide sind fast gleichzeitig geboren. Und wenn du nichts mehr zu Vitor Roque hast, dann können wir da auch schon rübergehen zu Real Madrid, wo ja, glaube ich, manche jetzt wissen wollen, was denn jetzt mit Arda Güler ist, der jetzt auch zu seinem Debüt kam. Leider nicht gegen Mallorca, das war nur ein später 1-0-Sieg durch Antonio Rüdiger. Da hat es vom Spielverlauf nicht hergegeben, dass Güler eingewechselt wurde, weil es einfach knapp war und du willst da nicht einen einwechseln, der dann vielleicht einen Fehler macht und dann kassierst das Gegentor, sondern da war das Risiko zu groß, hat der Spielverlauf nicht hergegeben. Aber gegen Arandina hat Ancelotti so gesehen, auch für seine Verhältnisse Mut bewiesen, als dass nicht nur Güler direkt gestartet ist, sondern auch Nico Pass und noch zwei andere Canteranos. Also klar, in der Copa kannst du ruhig mal eine B- oder C-Elf aufstellen, aber das war für Ancelotti-Verhältnisse. Hätte ich nicht erwartet, dass es quasi zu 4 Startelf-Debüts kommt. Und Arda Güler war dann direkt in Halbzeit 1 schon mal der auffälligste und entsprechend beste Akteur. Nicht nur, weil er irgendwie sich beim Freistoß gegen Ceballos durchgesetzt hat, was ich schon mal bemerkenswert finde, gegen einen gestandenen Profi irgendwie dann den Freistoß an den Pfosten setzt. Auch eben sonst sehr auffällig, sich sehr oft anbietet, sehr beweglich, öfter auch mal hinter den Sechsern gewesen, mit aufgebaut, Bälle verteilt, überall gewesen, immer wieder sich angeboten, entgegengekommen. Gute Kombination gesucht und auch eben, wir reden natürlich jetzt, es ist das erste Spiel, es war ein Viertligist, ich weiß, da, das kann man alles nicht so hochhängen, aber es, mir geht es eben da auch wirklich um viele Szenen, wo du merkst, egal wer der Gegner ist, wie er sich bewegt, wie er, mit was für einer Ausstrahlung, Selbstbewusstsein er die Bälle da fordert, das hätte auch ein anderer Gegner sein können. Das war jetzt nicht nur, dass er den einen Gegenspieler aussteigen lässt und das war ganz schick, ja, logisch, weil der Gegenspieler nur ein Viertligist ist, aber generell einfach diese Bewegung, diese Ausstrahlung auf dem Platz, das hätte ich so nicht gedacht. Man kennt von ihm Trainingsvideos, wo er echt viele Golassos macht und mit links und rechts und da nicht viel braucht. Das ist Training. Aber er wirkt dann trotzdem immer noch so ein bisschen wie dieser kleine, schüchterne, sehr ruhige Junge. Aber das war auf dem Platz schon ein ganz anderer. Hätte ich so nicht gedacht, dass er da wirklich schon und Zweikämpfe sucht und eben vorangeht und überall sich anbietet und Bälle fordert und dann auch ein bisschen so schon gestikuliert, wenn irgendwas nicht klappt und sich eben auch noch gegen Ceballos da beim Freistoß behauptet. Das hat mir schon imponiert und das eben mit auch 18 Jahren, bald 19 im Februar, schon nicht schlecht.
Ja, ich freue mich auch auf ihn, muss ich ehrlich sagen, aus neutraler Sicht. Der arme Kerl, der seit einem halben Jahr durchgängig verletzt ist, ich glaube vier verschiedene Verletzungen oder so, ne? Das ist ja so unfassbar bitter, da erfüllst du dir deinen Traum. Barca wollte ihn ja auch, aber Real Madrid war ja nicht schneller dran, sondern hat sein Herz mehr erobert, offenbar, warum auch immer. Aber ich glaube schon, dass es für ihn ein Kindheitstraum war. Und da ein halbes Jahr drauf zu warten, ne, mit so viel Vorschusslorbeeren, so viel Hype auch gekommen und dann ständig verletzt, der arme Kerl. Von daher sehr, sehr schön für ihn persönlich, dass er da endlich sein Debüt feiern konnte mit reichlicher Verspätung. Und ich bin sehr gespannt, was wir von ihm hoffentlich in den nächsten Spielen natürlich sehen werden. Also ich hoffe, dass Carlo jetzt ihn in den nächsten Spielen auch direkt einsetzt, dass er da seine Minuten kriegt.
Ja.
Und dass er da, ja, mal auch mir zeigen kann, was er drauf hat, weil ich habe das Spiel im Pokal nicht gesehen, von daher habe ich ihn nicht auf dem Platz gesehen, aber ich bin sehr gespannt, was er dann zeigen wird.
Wir haben bei Real Total zumindest die Güler-Highlights, nicht nur mit dem Freistoß, dabei kannst du dir noch anschauen, aber ja, die nächsten Spiele, das wird schon knifflig, also jetzt speziell gegen Atletico, dann haben wir als übernächstes, glaube ich, auch Getafe, das muss jetzt nicht sein, aber bald das Heimspiel gegen Almeria, da natürlich ist es fast ein Muss, dass er da startet, Almeria ja immer noch ohne Sieg in der Hinrunde, aber jetzt speziell gegen solche Teams wie Atleti, Getafe, die auch schon gucken werden, ach, wer spielt da? Ach, der Arda Güler, okay, den können wir mal ein bisschen härter rannehmen, muss jetzt nicht gleich sein, deswegen ist da natürlich weiter Geduld angesagt. Ancelotti hat auch hervorgehoben, dass er natürlich auch noch ein bisschen körperlich an sich arbeiten muss. Er wurde nach 60 Minuten planmäßig ausgewechselt. Da hast du auch gemerkt, dass er im zweiten Durchgang ein bisschen abgebaut hat, dass da natürlich auch noch einiges an Ausdauer, an Power, Intensität fehlt, woran er weiter arbeiten wird. Und trotzdem, erstes Spiel nach ja 8 Monaten, wenn er im Mai zuletzt gespielt hat, hat er nicht mal Testspiele gemacht, weil er da auch verletzt schon war. Das war schon ein sehr guter Beginn für das erste Mal. Da hat er mich, nachdem ich schon ein paar Erwartungen hatte, eher noch die leicht übertroffen, überrascht. Und dann mal gucken, wie das weitergeht. Aber jetzt gegen Atleti, da sind dann eher andere dran, denn das ist schon mal eine gute Nachricht bei Real. Gibt es jetzt aktuell nur noch 4 Verletzte und nicht mehr irgendwie diese 8-9 wie noch vor zu Jahresende. Also Arda Güler war natürlich ein großes Thema jetzt beim Pokalspiel. Dann haben wir noch vom, ja, quasi von unserer letzten Folge das große Thema, was dann kurz danach online ging oder die Blanco-Bombe geplatzt ist, dass Carlo Ancelotti ja seinen Vertrag verlängert bis 2026. Also gefühlt vielleicht auch ein Jahr zu viel, wie wir es auch schon bei Isco vielleicht hatten, reicht da nicht, vielleicht jährlich muss das, also es hat viele überrascht, es hat viele der Zeitpunkt gewundert, dass man so zur Hälfte der Saison das schon macht, obwohl ja Real Madrid bei vielen älteren Spielern auch sagt, Kroos, Modric und so weiter, so, wir schauen uns die Saison erstmal noch an und wie dann auch die Perspektive ist, ob man wirklich sagen können, wir gewinnen den großen Titel, dann können wir verlängern, wie jetzt mit dem Trainer. Aber das Vertrauen ist voll da und dann wurde jetzt schon verlängert und das hatte so keiner wirklich auf dem Schirm, also auch Marca und Co. hatten da vorher nicht berichtet, das waren nur unsere Freunde von, wie hießen sie, Revello, die auf einmal so 1-2 Stunden vorher da das geleakt hatten, dann kam auch wirklich schon schnell die Bestätigung von Real Madrid, dass eben mit dem Trainer um 2 Jahre verlängert wird und ja, da kommt auch viel zusammen, dass natürlich gab es diese mündliche Vereinbarung mehr oder weniger mit dem brasilianischen Verband, beziehungsweise mit dem damaligen Präsidenten Ednaldo Rodriguez, der wurde ja dann irgendwie von dem Gericht abgesetzt, jetzt ist irgendwie durch den Kass, ist er doch wieder so halb da, egal, ich glaube in Brasilien gibt es gerade einige Probleme und mögliche Strafen durch die FIFA oder andere Drohungen, weswegen sich da Ancelotti auch gesagt hat, ah, muss jetzt nicht unbedingt, das war dann eh nur eine mündliche Vereinbarung und noch nichts unterschrieben und ja, wenn dann Real Madrid sagt, hey, du lassest herausragende Arbeit, siehe Tabelle Erster und 6 Champions League Spiele gewonnen und natürlich auch davor schon ein paar andere Titel gewonnen. Er ist jetzt schon der dritterfolgreichste Trainer in Real Madrids Historie. Noch ein Titel, zum Beispiel die Supercopa. Dann hat er Zidane eingeholt und Miguel Munoz ist auch nicht mehr weit. Deswegen ist das schon mal irgendwo logisch und normal, dass mit ihm verlängert werden will, weil er ist sehr beliebt, nicht nur bei der Mannschaft und den Fans, sondern auch bei den Medien. Da gibt es nie große Polemiken oder die ganz große Kritik. Auch im Vorstand ist er, glaube ich, sehr geschätzt, weil er auch das sagt, was der Vorstand so hören will und nicht immer, dass er unbedingt einen Transfer noch haben will. Also das ist schon ein sehr gutes Match. Auch wenn, wie gesagt, bis 2026, hätte da nicht bis 25 gereicht, aber im Endeffekt ist es bei Trainern egal. Sollte Real jetzt auch komplett titellos bleiben in der Saison, was ich nicht glaube, dann wäre auch der Vertrag, glaube ich, würde man schnell eine Lösung finden, wie das bei Trainern so ist.
Ja, also ich glaube, wenn du ihm einen Einjahresvertrag gibst, dann ist es ja auch nur so ein, dann eiern wir wieder ein Jahr rum, weil was ist nächstes Jahr?
Keine Klarheit.
Und zum anderen, warum jetzt verlängert im Winter? Naja, weil du diese Unsicherheit nicht willst, dass die so über den Verein wabert, dass es dann Berichte gibt, ja bleibt der, geht er, dann wird er so eine halbe Lame Duck oder nicht, ne? Ständig Berichte, ständig Nachfragen auf der Pressekonferenz, das willst du halt alles vermeiden als Verein und für Ancelotti willst du ja natürlich auch, der hat sich natürlich hoch verdient, frühzeitig zu wissen, was los ist, und natürlich den Vertrag, obviously auch verdient, er macht ja tolle Arbeit jetzt, und ich glaube, vom Chaos in Brasilien hat er dann Abstand genommen, weil da herrscht ja wirklich Chaos. Also mit dem Präsidenten, Trainer ist ja auch so, ne, interimsweise, aber dann weiß man, eigentlich will man ihn nicht, ja, eigentlich hofft man auf Carletto. Dann haben sie jetzt, glaube ich, 4 Spiele in der Südamerika-Quali, glaube ich, nicht gewonnen oder sogar verloren am Stück. Also wirklich auch sportlich Chaos, so richtig schlecht unterwegs. Neymar ist verletzt, Kreuzbandverletzung, dein Superstar ist nicht da, ne? Mit Blick auf, er wollte ja die Copa America, ist ja nächstes Jahr, die wollte er, glaube ich, coachen. Ja. Da, wenn dann die Mannschaft ist wesentlich schlechter, der Superstar ist nicht da, der Präsident, der dich holen wollte, ist offenbar ja enteiert worden. Und dann kriegst du natürlich die Opportunity, die Chance bei Real weiterzumachen. Ich glaube, das war dann doch keine so schwere Entscheidung, aber für uns einfach oder für mich zumindest eine sehr überraschende Entscheidung, weil ich eben ja das nicht so verfolgt hatte und dachte schon, ja, der steht da im Wort, der wird das schon machen in Brasilien und zack, verlängert er. Und auch noch um 2 Jahre, also durchaus eine, ja, wie ich finde, eine kleine Blankobombe, aber wenn man alle Fakten auf den Tisch legt oder alle die Sachlage, kann man es, glaube ich, schon von Vereinssicht verstehen, von Ancelotti Sicht verstehen. Von daher alles gut. Und wie gesagt, 2-Jahres-Vertrag, du willst halt nicht, dass er da nur so ein Gnadenbrot bekommt, willst du ja nicht so, ja, mach mal ein Jahr weiter, aber eigentlich wollen wir dich ja gar nicht halten, ne? Das Gefühl hättest du ja bei einem Einjahresvertrag, so dass er quasi auf Bewährung weiter coacht, das ist wäre nicht angemessen. Von daher, 2-Jahres-Vertrag, alles gut. Ist ja auch nicht ganz so lang wie bei Isco, der ja einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag bekommt.
27, ja. Hast du schon recht. Und trotzdem ist jetzt Ancelotti auch kein Trainer, der irgendwie noch Familie hat und gucken muss, wo er seine Kinder nächstes Jahr in der Schule anmeldet. Also wie es ja bei Spielern oft das Argument ist, so von wegen, ich muss langfristige Planung haben. Aber alles gut, hat sich's verdient. Das ist natürlich auch irgendwo ein Respektzeichen. Ich fand es nur eben auch sehr spannend, dass da mal wieder aus diesem Inner Circle von Florentino Perez quasi nichts rausgekommen ist, außer 1-2 Stunden vorher, als dann auch mal andere Mitarbeiter involviert waren, die dann gewisse Sachen vorbereiten müssen, Texte, Grafiken und so weiter. Und da eben, dass dann auch Marca und Co. eigentlich keine Ahnung haben, was so innerlich wirklich im tiefsten inneren Circle vorgeht bei Real Madrid. Und da ist jetzt auch schon gleich das nächste Thema, was dann heute Nacht von Sonntag auf Montag französischer Journalist dann geleakt hat, von wegen, dass es angeblich jetzt die Einigung zwischen Real Madrid und Kylian Mbappé gibt. Das ist theoretisch möglich. Das heißt ja, da soll es jetzt eine Art Ultimatum auch gegeben haben, dass Florentino gesagt hat, hey, nicht wie 22 und du eierst dann noch rum, sondern wir wollen jetzt Klarheit, wir wollen jetzt deine Zusage. Aber die Zusage gab es ja damals auch schon. Also es ist scheinbar noch lange nichts unterschrieben. Und dieser eine Reporter, der irgendwie für was? Fußballtransfers, von denen habe ich, glaube ich, mit die meisten Screenshots von irgendwie Gerüchten, wo nie was dran war, der hat das jetzt berichtet, geleakt, was auch immer. Ist, wie gesagt, rein theoretisch möglich, aber ich glaube, da muss man weiter sehr viel Vorsicht bei diesem Thema walten lassen. Nicht nur bei gewissen Nachrichten und Medien, wer da was wie wo schreibt, sondern auch bei der Person Kylian Mbappé selbst. Das hat ja auch diese, falls du es gesehen hast, die Supercopa-Siegerehrung in Frankreich gezeigt, wo er so ja, gar keinen Bock hatte irgendwie auf den Pokal. Also er ist weiter der krasseste Kicker des Planeten, gar keine Zweifel, aber menschlich eben mittlerweile sehr zwielicht, schwierig, egoistisch. Das haben ja auch schon die letzten Jahre gezeigt. Und ich glaube, natürlich haben irgendwo die größten Kicker der Geschichte, ob das ein CR7 ist oder auch andere, brauchen eine gewisse Portion an Ego. Und aber ob dieses Riesen-Ego mittlerweile zu diesem Real Madrid, wo es so familiär, locker, entspannt, lustig alles ist, das sei mal dahingestellt. Also weiter vorsichtig, seid vorsichtig bei allem, was medial noch so berichtet wird, denn so oder so durch ist da noch lange nichts und da wird es noch ein paar Meldungen geben, oder?
Also ich würde auch noch abwarten wollen. Mhm. Ich kenne den Journalisten von Twitter, dass der gerne mal einen raushaut, aber man weiß ja, wie das ist. Es ist ja immer mittlerweile von diesen Transferexperten in Anführungszeichen. Jo. Auch immer ein Wettrennen, wer die erste Meldung hat. Mhm. Und du hast ja immer eine, im Endeffekt simpel gerechnet, eine 50-50 Chance, dass sie zutrifft. Ne? Also er kann kommen oder er kommt nicht. Das heißt, du hast eine 50% Chance, wenn du als erster, der erste Reporter bist, der raushaut, Einigung erzielt, er wird kommen. Ja, kann schon passieren. Zuerst, ja. Und dann warst du der Erste. Ja, aber es ist auch ein Gamble. Von daher immer mit Vorsicht zu genießen. Ich finde es ein bisschen früh im Jahr 2024. Also wenn wir jetzt Ende Januar wären oder so, okay. Mhm. Aber ich, ganz ehrlich, ob sich
speziell, weil es dieser Typ Spieler ist.
Ja. Ja, ob sich Kylian Mbappé jetzt am 8. Januar schon entschieden hat, dahin zu wechseln oder quasi im Wort steht, also zugesagt hat, muss man ja sagen, entschieden hat und zugesagt hat bei Real Madrid, denn das berichtet ja der Reporter. I don't know. Also, wenn es jetzt Ornstein oder von mir aus auch Fabrizio Romano, der auch mit Vorsicht zu genießen ist übrigens, wenn die das berichten, hat das vielleicht nochmal eine andere Gewichtung. Jo. Aber bei dem, I don't know, heißt nicht, dass es nicht passieren wird. Kann natürlich sehr gut passieren, aber ob es jetzt schon sicher ist, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen abwarten. Aber klar, als Real Madrid-Fan würde ich auch ein bisschen aufgeregt sein, wenn es da so eine Meldung gibt, keine Frage.
Ach, ich glaube, da sind die wenigsten mittlerweile aufgeregt. Da ist schon viel abgestorben mittlerweile und deswegen warten alle einfach nur auf irgendwie was Offizielles, ob er dann nochmal verlängert, ob er doch nach England geht, was auch immer, aber nicht dieses Getanze und deswegen lasst euch dadurch nicht so beeinflussen. Man lebt sehr entspannt, wenn einen das gar nicht so aufregen lässt und deswegen soll es das schon wieder zu dem Thema sein. Wir werden nochmal ein bisschen sportlich, können nochmal so auf ein bisschen La Liga zurückschauen, was da noch war. Wir hatten ja unter anderem unter der Woche dieses kleine Mini-Derby in Madrid, wo uns auch Niklas zugeschrieben hat. Das war zwischen Getafe und Rayo. Rayo hat 2-0 gewonnen. Da erstmal besonders, das hat nicht im Kolosseum vom FC Getafe stattgefunden, sondern im Civitas Metropolitano von Atletico. Da wundern sich jetzt manche, hä, warum das? Und das, was ich so mitbekommen habe, Alex, jetzt kommst, das war wohl, weil sie, naja, eine Sperre fürs Kolosseum bekommen haben von 2017. Damals gab es mal irgendeinen Platzsturm bei Aufstiegsplayoffs gegen, ich glaube, auch Teneriffa. Ja, und dann hieß es so, ihr kriegt jetzt mal nicht ein Geisterspiel, sondern eine Heimspielsperre und dann sagen die sich, ja gut, bevor wir jetzt in einem leeren Kolosseum spielen, dann gehen wir halt in ein anderes Stadion und haben da zumindest ein paar tausend Fans dabei. Also auch schon wieder irgendwie sehr, hä? Wenn Strafe, dann zieht das doch durch, auch wenn die Strafe jetzt irgendwie 8 Jahre her ist, aber warum spielt ihr dann im Metropolitano?
Also nur auch komisch. Schon wieder. Also wirklich nur Bild wieder. Es ist ja... Ja, es ist eine Strafe, aber ja trotzdem vor Fans und eigentlich sogar ja im wesentlich geileren Stadion dann gespielt. Ist ja auch nicht weit weg.
Irgendwie mal ein Highlight, ja.
Also ganz und vor allem, warum so eine Uralt-Strafe auch, ne? 6 Jahre her oder was, 7? Jupp. Also völlig, also nur Fragezeichen bei meinem Kopf. Man merkt, man könnte ein Meme einsetzen, ne? Von dem Basketballspieler, weiß ich nicht, der die ganzen Fragezeichen da hat. Ja. So ungefähr muss man gefühlt jede dritte Woche in Spanien reagieren, wenn es da irgendwelche Meldungen gibt. Also ich kann es nicht schlüssig erklären, du auch nicht. Es ist einfach La Liga. Man muss nicht alles verstehen. Man sollte mittlerweile nicht mehr alles hinterfragen. Man sollte es hinnehmen. Auch da lebt man ein bisschen gelassener. Ne? La Liga ist einfach besonders.
Es ist wirklich besonders, weil es diese Heimspiel-Geisterspielsperre sollte es ja schon am ersten Spieltag gegen euch, gegen Barca geben. Dann war natürlich wieder Kass und ne, nein, mach man nicht und nochmal Berufung und dann hat's doch irgendwie der Kass. Also, ja, das sind La Liga-Sachen, das sind speziell bestimmt auch ein paar Getafe-Sachen und es gibt noch ein paar mehr Getafe-Sachen, darauf hat uns auch der Niklas eben hingewiesen. Ich lese mal vor, was uns geschrieben hat. Es hat Karten für Getafe geregnet, darunter 3 Platzverweise. Hier ist der Schiedsrichter durchaus erwähnenswert. Bei Spielen unter der Leitung von Jorge Vázquez hat Getafe nämlich eine äußerst schwache Bilanz, nur 2 Siege aus 13 Partien. Womöglich wird hier endlich mal etwas resultiert. absoluter durchgegriffen. Beispielsweise war die erste Gelbe für Latasa fernab vom Geschehen. Alex wird sich erinnern, wie oft das am ersten Spieltag gegen Barca übersehen wurde. Auch die verbalen Vergehen wurden resolut bestraft von Greenwood, von Suarez. Mich persönlich freut es, dass Getafe hier mal bestraft wurde. Vermutlich nicht nur mich, sondern auch euch beide und vor allem den Dauer 10-0-Tipper oder 0-10-Tipper gegen Getafe. Ja, da ist, glaube ich, viel Lobenswertes gewesen. Latasa eben da mit einem dummen gelb-roten Karte vom Platz gegangen. Wobei aber diese rote Karte von Mason Greenwood, jetzt korrigiere mich, der hatte wohl irgendwas mit Fuck, ne, dem F-Wort gesagt und das hat der Schiedsrichter als Beleidigung, aber es war irgendwas anderes gemeint. Also auch da hat wieder Getafe dann irgendwas umbiegen können, wie der hat doch gesagt, wie nur, ne, keine Ahnung, vielleicht hat er seine eigene Mama, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die rote Karte wurde dann schon wieder aufgehoben, obwohl das F-Wort gefallen ist, also auch schon wieder, hä? Die Fragezeichen.
Ja, vielleicht hat er einen, man kann es ja aussprechen, ist ja Englisch, vielleicht hat der Schiri gemeint, er hat ihm Fuck you zu ihm gesagt und vielleicht hat er dann nur Fuck off gesagt und Fuck off heißt ja, ist ja dieses geläufige auf Englisch, hör halt auf, verpiss dich, hau ab, wenn man mit Entscheidungen unzufrieden ist. Also in England, in der Premier League hörst du das 700 Mal pro Spiel. Von jedem Spieler bei jeder Entscheidung ständig. Also das ist einfach, dafür gibt es kein Rot in England, weil das einfach so geflügelt der Begriff ist. Aber ja, vielleicht gab es da einen Übersetzungsfehler, einen Hörfehler oder Getafe hat sie einfach wieder durchmogeln können. Auf jeden Fall ist Mason Greenwood ja nicht gesperrt worden, mal wieder freigesprochen worden. Getafe hat das Spiel verloren, wurde knallhart im Spiel bestraft, von daher, ich nehme das als Win für alle, die es nicht mit Getafe halten. Und ja, dass die härter bestraft werden bei Fouls, abseits des, des Balles, bei Fouls mit Ball, oder eben generell bei all ihren unschönen Attitüden da, die sie an den Tag legen, finde ich generell mal positiv. Also genauer hinschauen, liebe Schiedsrichter, wenn das der eine tut, finde ich das auch lobenswert, genau wie Niklas das hervorhebt. Muss man dafür einfach machen, ne? Genauer hinhören, genauer hinschauen, weil die sind halt einfach sehr, sehr dreckig, kann man schon mal so sagen.
Ja, aber Platz 8 dafür und dann hat man diesen Hinrundenabschluss, diesen 19. Spieltag natürlich auch noch ein absolutes Mega-Überpartidazo mit 7 Toren und ja, das hätte auch nochmal ganz anders ausgehen können. Ich glaube, Atletico hatte Chancen, um das auch 6-3 zu gewinnen, aber wir reden immer wieder darum, was macht Girona so meisterlich, dass sie eben auch die engen und die schwierigen und die vielleicht unverdienten Siege einholen und dann auch spät und am Ende dann eben noch 4-3 gewinnen, obwohl auch, ich meine, wie gesagt, Atletico hat am Ende ein paar mehr Chancen, hätte es vielleicht auch mehr verdient gehabt und Alvaro Morata macht einen Hattrick und noch dann hat noch sein Abseits-Tor dazu und trotzdem verlieren sie, das ist schon auch irgendwie typisch Atleti ein bisschen und Girona trotzdem 4-3 gewonnen, also das ist schon mal Wahnsinn und es ist so eins der Gründe, warum Girona da immer noch punktgleich mit Real Madrid an der Tabellenspitze steht, weil sie eben auch da die Geduld haben und weitermachen und einfach pures Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben und jetzt in diesem Kalenderjahr 23 sowohl Real als auch Barca als auch Atletico und jeweils in einem Spiel 4 Gegentore eingeschenkt haben. Also Real in der letzten Rückrunde, das war der Castellanos, Viererpack und jetzt Barca und Atletico ganz frisch 4 Gegentore. Das ist schon kein Zufall.
Das ist kein Zufall, das ist richtig krass. Also ich habe das Spiel logischerweise live gesehen. Eines der wenigen Spiele, die das endlich mal gehalten hat, also Top-Spiele, was es verspricht und vor allem das, glaube ich, schon auch begeistert hat, was ja in Spanien nicht immer so der Fall ist, ne? Dass solche Top-Spiele sich dann so entwickelt und so rasant werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an Betis gegen Real Madrid, hatte ich auch ein bisschen mehr erhofft und dann am Ende war nicht ganz so prickelnd, ne? War ein 1-1, aber gefühlt 3 Torschüsse auf jeder Seite, that's it. Und genau das Gegenteil war jetzt der Fall, du hast es ja angesprochen. Girona hatte 17 Torschüsse, Atletico 18, Atletico ein XG von 2,30, Girona von 2,40. Also auch, da ging es wirklich doch richtig so ab. Okay. Es ging hin und her. Es war wie ein Schwergewichtsboxkampf, fand ich. Mit dem besseren Ende für Girona, weil ich fand buchstäblich der Lucky Punch, dieser Begriff passt wohl nicht besser als bei diesem Siegtor in der 90. Irgendwie hingeschaufelt, irgendwie schnell weg mit dem Ball und dann fliegt diese Kugel. War ja nicht mal ein richtiger Schuss, war ja wirklich so ein Weg damit. Ding.
Picke, bam.
Genau in den Winkel. Also wirklich Lucky Punch, par excellence. Und ja, wenn es läuft für dich, dann läuft es halt mal. Ja. Denn sie hätten es wirklich auch verlieren können, Girona. Mhm. Das war wirklich auf das Messer schneiden. Tolles, tolles Fußballspiel. Und ja, beeindruckt hat mich Girona, muss ich ehrlich sagen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten fand ich Atletico klar besser. Da haben sie wirklich auch ruhig gespielt, sind weiter auch auf den Siegtreffer gegangen, haben mit Selbstbewusstsein gespielt. Aber genau das hat Girona in der ersten Halbzeit exorbitant stark gemacht. Also wie die da rausgehen und den Gegner überlaufen und draufgehen und wir haben ein Tor, das ist uns wurscht, wir wollen noch eins und immer weiter. Also das sieht man wirklich so selten, sowas, dass jemand so auftritt in solchen Spielen, dass man sich nicht versteckt. Ja, in der zweiten Halbzeit hatten sie Probleme, aber unterm Strich kann keiner sagen, das war unverdient. Ich fand das Unentschieden, das 3-3 wäre dann das verdiente Remis gewesen, verdiente Resultat in einem tollen Spiel. Aber ja, Lucky Punch Girona kommt halt auch nicht von ungefähr. Ne? Die glauben halt an sich bis zuletzt, auch wenn sie schwere Spiele, schwere Phasen haben. Und vier Tore in einem Kalenderjahr gegen die großen drei in Spanien. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab. Das ist herausragend. Wirklich ein krasses Achievement.
Schon eine krasse Sache. Ja, also Girona sorgt weiter für Furore. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Club, wo es nicht um Furore geht. Da gab es jetzt eher eine Änderung im Verein selbst. Und der Verein hat weiter trotzdem sportlich seine Probleme. Wir sind jetzt beim FC Sevilla. Der hat jetzt zum Hinrundenabschluss noch mit 0-2 zu Hause gegen den Athletic Club verloren. Es gab da jede Menge Pfiffe auch wieder. Es gab danach dieses Ramos-Interview, der dann irgendwie dem Fan zurecht schnauzt von wegen, hey, hab mal Respekt und halt die Klappe quasi, nur um dann kurz danach zu sagen, man muss die Leute respektieren und muss den Frust verstehen können. So, hey, was meinst du jetzt? Nimmst du jetzt die Kritik auf oder willst du davon nichts hören? Naja, also beim FC Sevilla liegen schon auch irgendwo die Nerven mehr und mehr blank, auch wenn es jetzt irgendwie im Pokal gegen Racing de Ferrol zu einem späten 2-1-Sieg gereicht hat, muss ja, logisch. Und da ist jetzt was beim FC Sevilla passiert, dass pünktlich zum Jahreswechsel, das war wirklich der 31. Dezember, haben wir auch so gar nicht richtig mitbekommen, kam es zu einem Wechsel in der Führung. Also der Präsident hat so halb abgedankt, das ist José Castro, der hatte ja im Dezember 2013 übernommen, danach 5-mal die Europa League gewonnen, ne? Was soll man auch sonst machen beim FC Sevilla? Und der hat jetzt eben an diesem 31. Dezember abgedankt und an seinen bisherigen Vizepräsidenten, das ist José María del Nido Carrasco, übergeben, das ist der neue Präsident, aber irgendwie bleibt Castro dann doch so halb erhalten als jetzt neuer Vizepräsident und also ein bisschen neues, frisches Blut kann bestimmt nicht schaden bei einem Verein, wo so viel jetzt auch schiefgelaufen ist die letzten Jahre, aber ich weiß nicht, das ist jetzt eher so wie, Castro B und der bleibt jetzt eh noch im Verein und Del Nido, mal gucken, was der ist, den kannte ich jetzt auch noch nicht, der hat, glaube ich, auch nicht mehr früher gespielt oder so, aber wenn das jetzt auch nur der Adjutant war und sein ehemaliger Chef jetzt auch noch als Vize erhalten bleibt, ist das für mich jetzt nicht unbedingt die große Euphorie-Welle, die da mitkommt, weil, na, es geht vielleicht so weiter wie bisher, so das Signal ist das für mich erstmal, aber, ja. Dich hat es wahrscheinlich auch überrascht, als das plötzlich kam und man hat sie nur so halb mitbekommen und weil es vielleicht auch irgendwie dann sein musste, so kurz vor Jahreswechsel, noch ein bisschen gefühlt schnell, müssen wir jetzt noch machen. Ich weiß nicht, ob da auch wirtschaftliche, rechtliche Gründe dahinter standen, aber gut, jetzt habt ihr das hier schon mal gehört.
Positionstausch, ne, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen Politikum und vielleicht um die Wogen zu glätten, aber richtig abdanken nicht. Bei Del Nido, dem Namen, da klingelt natürlich ein bisschen was. Ne? José María Del Nido war ja der jahrelange Präsident von Sevilla von 2002 bis 2013. Ja. Und jetzt der andere ist ja, glaube ich, sein Sohn, wenn ich mich nicht
irre. Ach so, ne?
Meinst du. Deswegen ja Del Nido. Also auch da, ne, Politikum, man kriegt es in Deutschland nicht ganz so viel mit, aber nicht nur Barca ist ein hochpolitischer Verein, wo es immer hinter den Kulissen rund um Präsidentschafts Ränke Kämpfe gibt und Spiele und wie auch immer, Politiker, sondern offenbar auch bei Sevilla. Was das zu bedeuten hat, abwarten, ob sich da groß was verändert. I don't know, ich kenne jetzt die Gemengelage jetzt nicht gut genug, aber wie gesagt, der eine ist, glaube ich, der Sohn vom jahrelangen Präsidenten, vom berühmtesten, glaube ich, in der Geschichte von Sevilla. Von daher, ja,
mal gucken. Der hieß José María del Nido Benavente. Spanier kriegen ja immer noch haben zwei Nachnamen, den ersten vom Vater, den zweiten von der Mutter, deswegen hat der andere jetzt Carrasco, da ist dann die Mutter, aber das ist jetzt, wäre mir jetzt auch nochmal neu, aber ist ja sehr wahrscheinlich, wenn der Alte irgendwie bis, ich glaube 2013 war der Präsident bei Sevilla und dann kam Castro.
Und dann musste José María del Nido zurücktreten, wegen Betrugs und Korruption wurde er zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ob er die antreten musste, weiß ich dann nicht, aber auf jeden Fall auch da wieder. Ne? Da ist wieder was los im spanischen Fußball, wenn es um ein Präsidialamt gibt. Und übrigens passend dazu, wenn wir schon bei Betrug und Korruption sind und einem Präsidenten sind, José María Bartomeu war in Barbastro auf der Tribüne. Da habe ich mich ja sehr gefreut, ihn zu sehen. Achtung, Ironie. Ja, also ich dachte auch, dass der vielleicht keinen Freigang hat, aber offenbar schon. Nee, also ja, passend zum Thema, korrupter Präsident.
Ja. Okay. Ja, also da kann der Junior Danilo Carrasco natürlich zeigen, dass er aus einem anderen Holz geschnitten ist, auch wenn vor ihm natürlich besondere, riesige Herausforderungen sind. Also wir wissen ja, dass beim FC Sevilla auch finanzielle, wirtschaftliche Probleme es gibt, dass sie auch Probleme hatten, hier und da Spieler einzutragen. Dazu gab es jetzt auch Ende Dezember noch die auch schnelle, kurzfristige Verabschiedung von Fernando, der auch am 29. Dezember verabschiedet wurde. Sie haben vor kurzem erst angekündigt, das Stadion umbauen zu wollen. Also das wird ein Riesenprojekt. Monchi ist gegangen im Sommer und da Victor Orta hat vielleicht auch noch nicht ganz so viel Glück gehabt bei seinen Transfers. Also das wird schon weiter eine große Herausforderung für alle im Verein sein, ob das Ramos ist, El Nido und Co. Mal gucken, wie es da weitergeht beim FC Sevilla. Wie gesagt, immerhin im Pokal weitergekommen, aber das ist ja auch die Mindestaufgabe für Kike Sanchez Flores, der eben da jetzt auch der fünfte Trainer in 14 Monaten ist. Also beim FC Sevilla, glaube ich, da wird man noch weiter ein bisschen Gesprächsstoff haben.
Da werden wir Gesprächsstoff haben. Und passend zu institutionalen Vereinsänderungen, kleine Minigeschichte vom Burgos CF, FC Burgos hierzulande. Zweitligist ist ja, glaube ich, auch im Pokal ausgeschieden. Auch da gibt es ein neues Besitzergremium, denn die wurden verkauft an eine Gruppe, an eine Geschäftsgruppe, Geschäftskonsortiums um den Investor Marcelo Figoli. Also in Argentinien kauft er den Verein auf und das gab Proteste in Burgos. Also rund ums Pokalspiel haben sie protestiert, sind da marschiert und haben dann beim Spiel selber Geldscheine auf den Rasen geworfen, sodass das Spiel unterbrochen werden musste, damit der Rasen gesäubert wurde. Also in Burgos beim Zweitligisten ist man nicht happy mit dem Verkauf des Vereins an diese Investorengruppe rund um diesen Marcelo Figoli. Mal gucken, ob da, wie sich da dieser Verein entwickelt. Die sind ja erst, glaube ich, vor 2 Jahren in die zweite Liga nach Ewigkeiten mal wieder aufgestiegen. Ja. Und offenbar, hat die Investorengruppe vielleicht da Größeres vor. Und ein Banner habe ich nur gesehen von den Fans von Burgos, verkauft an den schlechtesten Investor oder an denjenigen, der die schlechteste Offerte abgegeben hat oder irgendwie so.
Super.
Also da ist man nicht so happy. Muss man mal abwarten, was da bei Burgos so los ist in den nächsten Jahren. Aber nur, dass ihr mal gehört habt, neuer Besitzer bei Burgos. Man weiß ja, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ne? Stichwort Scheich bei Malaga, Stichwort Scheich bei Almeria.
Jo.
Wer weiß, in welche Richtung sich das entwickelt.
Scheich bei Almeria, da kriegt man doch noch so eine kleine Brücke hin zur Supercopa de España, denn das wird jetzt unser nächster Block, dass die Supercopa, findet jetzt Mittwoch und Donnerstag mit den Halbfinals, Sonntag mit dem Finale statt. Und ihr wisst ja, die wird jetzt zum 4. Mal in Saudi-Arabien ausgetragen. Zum ersten Mal sind die beiden Strippenzieher nicht mehr dabei. Also Piqué ist jetzt vor über einem Jahr zurückgetreten, aber jetzt auch Luis Rubiales nicht mehr dabei. Die haben das ja eingefädelt und hier, lass uns die Saudis aussaugen, oder wie sie es damals gesagt haben, und 1 Million für dich und Real und Barca kriegen den Löwenanteil und bla. Also das war ja schon mal irgendwie alles ziemlich dirty, mal unabhängig davon abgesehen, dass da auch viel Sportswashing dahinter steckt, dass Saudi-Arabien da diese Spiele austrägt. Und da ist eben auch, glaube ich, dieser Turki Al-Shaikh als irgendwie Sportminister, was auch immer, mit beteiligt, der ja auch die WM mitholen soll. Also das ist da schon mal so, da haben wir die leichte Brücke. Generell sind wir ja eigentlich, Alex, eher vom Format, und das ist jetzt eher unter der Saison statt zu Beginn, wo noch nicht die Teams komplett sind, sind wir ja eher angetan, dass so auch mal kleinere Teams die Chance dabei haben, dabei zu sein. Jetzt Osasuna, die letzten Jahre waren auch mal Valencia, Betis und so weiter dabei, von dem her ist das ja so schon mal ganz okay.
Warte, hast du gerade Betis und Valencia als kleine Teams betitelt?
Das sind nicht die üblichen Meister und Pokalsieger, nur so halt.
Aber da gibt es einen Shitstorm, mein Freund.
da haben doch jetzt alle verstanden, dass auch mal die dann eine Chance haben. Einen Titel so zu gewinnen.
Na gut. Gerade noch so.
Von dem her sind wir ja rein von der Reform, die es ja dann 2019 oder wann gab, eher angetan, auch wenn es natürlich besser wäre, wenn es wie 2021 in Andalusien oder in Spanien generell stattfinden würde. Das war dann Corona-bedingt einmal in Spanien und nicht in Saudi-Arabien, statt eben dort. Also Format an sich nett, Austragungsort nicht so nett und all das, was dahinter, wie es dazu gekommen ist. Ne? Stimmst du zu? Um was haben wir Sport, bitte?
Warte kurz, da will ich anknüpfen, also an kleine Teams, denn gibt übrigens eine Doku, passend dazu, zum CA Osasuna, auf die will ich hinaus. Die hatten halt jetzt die Riesenchance, letztes Jahr im Pokalfinale ihren ersten Titel überhaupt zu gewinnen, sind ja dann an Real Madrid im Finale gescheitert. Dazu gibt es eine Doku auf YouTube von, ich glaube, Copa heißt die, dieser Fußballkanal, der immer wieder so Dokus macht.
Ah, also, ja, Copa 90.
Copa 90, so heißen ja. die, genau, sorry. Mhm. Also muss wohl ganz, ich habe es noch nicht schauen können, aber ich habe nur den Trailer gesehen, dass das so krass auf sie haben, ja, das begleitet die den Weg ins Finale und das rundherum gefilmt, haben Fans interviewt, haben da wirklich ja den Herzen, den Verein ja, auf Herz und Nieren da durchleuchtet, was das bedeutet. Sid Lowe wurde zum Beispiel interviewt, der berühmte spanisch-englische Journalist. Also das sollte man sich, ist auch cool. auf meiner Watchlist, sollte mich anschauen. Und warum erwähne ich das? Weil jetzt durch diese Supercopa Final Four Turnierregelungs, so Osasuna halt die zweite Chance jetzt erneut hat, einen Titel zu gewinnen, was sie eben noch nie geschafft haben in ihrer Vereinshistorie, also im Pokal gescheitert, aber dadurch, dass es ein Final Four ist und auch der Pokalfinalist jetzt im Halbfinale steht, haben sie halt erneut die Chance, absolut Historisches zu schaffen, denn die haben, wie gesagt, noch nie einen Pokal gewonnen. Egal welchen. Von daher, was für Osasuna schon was ganz Besonderes. Ja, wir in Deutschland immer Supercup ist uns wurscht und Saudi-Arabien, Pfui und so, ne, verstehe ich alles. Man muss das mal auch aus der anderen Sicht sehen. Ne, für Betis, für Sevilla, für Valencia, für jetzt Osasuna, Real Sociedad war ja auch dabei, der Athletikclub aus Bilbao war dabei die letzten Jahre. Für die ist das einfach was ganz Besonderes, dieses Ding zu gewinnen. Ich erinnere mich, der Athletikclub aus Bilbao hat den Supercup noch im altmodischen, ich glaube sogar die letzte Edition gegen Barca mit Hin- und Rückspiel, haben sie gewonnen. Ich weiß nicht, wann das war, 2017, 2018, irgendwann so. Und da war die ganze Stadt bei den Feierlichkeiten vollgesäumt mit Fans bei der Supercopa, die in Deutschland keinen Menschen interessiert, aber in Spanien halt ein bisschen mehr Gewicht hat.
Ja, ist die Sache. Und wer weiß, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Osasuna der mega, mega Außenseiter ist, zumindest in diesem einen Halbfinalspiel. Also theoretisch könnte da schon was gehen, wenn da Osasuna mit seinen Mitteln, ich hatte schon Respekt vor dem Pokalfinale, ich war in Sevilla vor Ort dabei vor 8 Monaten, wenn sie da weiter hier hinten Zement, vorne hohe Bälle, Budimir hat schon 10 Buden gemacht, ist so einer der 2, 3 kopfballstärksten Spieler in La Liga und Barca ist jetzt nicht ab, strotzt ja nicht unbedingt vor Selbstvertrauen, ist in schwacher Form, hat viele Ausfälle, jetzt kam wieder Inigo Martinez dazu, der jetzt wieder ausfällt, obwohl er gerade sein Comeback hatte. Generell sehen wir oft, dass da speziell auch im ersten Durchgang irgendwie wenig Leben, Inspiration bei Barca ist, also warum sollte da nicht was gehen für Osasuna? Du brauchst natürlich 90 Minuten Konzentration und darfst dann am Ende nicht noch irgendwie einen doofen Elfmeter und mit den Armen rumfuchteln, aber Osasuna ist mittlerweile auch wieder, ich finde, ganz gut in Form. Haben von den letzten 6 Spielen 1 verloren. Das war gegen Mallorca, aber eben auch 3 gewonnen. Jetzt gegen Castellón, das war auch ein knapper Sieg, aber eigentlich hatten sie einen mega Chancenwucher und das hätte auch gut ein 3-0, 4-0 werden können. Hätte. Also kaum Verletzte bei Osasuna. Wie gesagt, Budimir macht seine Dinger, Herrera ist hinten ein Top-Torwart. Warum sollte da nicht was gehen für Osasuna?
Ja, gegen dieses Barca, wir haben es ja vorhin angesprochen, die sich gegen jeden schwer tun mittlerweile, geht natürlich was, weil die einfach überhaupt nicht gut in Form sind und die Form auch gar nicht mehr finden können. Mhm. Also von daher, ich habe es ja gesagt, Gott sei Dank aus Basis-Sicht ist es nur Osasuna, ohne die hier kleinreden zu wollen, schlechtreden zu wollen oder unterschätzen zu wollen, aber ja, gegen Real und Atletico hätte ich halt noch mehr Bedenken. So können sie halt mit ihrem 1-0-2-1 vielleicht dann ins Finale einziehen.
Würde ich fast schon dazwischen grätschen, weil irgendwie eure besten Saisonspiele hattet ihr doch eigentlich gegen Atletico und auch gegen Real, zumindest die ersten, ne? Du warst schon 60 Minuten. Also rein von der Mentalität, Motivation her und jetzt wieder Osasuna. Ja,
so gesehen, ja, guter Punkt. Gebe ich dir recht. Die besten Spiele, also von zumindest 60 Minuten gegen Real im Klassiko, da war Barca richtig gut. Und gegen Atletico waren es im Endeffekt auch bis zur Schlussphase, als Atleti aufgewacht ist. Aber es waren ja mit die besten, in wichtigen, in großen Spielen, die besten Leistungen in der Saison. Bin ich bei dir? Tatsächlich, aber trotzdem hätte ich ein bisschen mehr Angst vor den anderen beiden als vor Osasuna, ohne dass ich sie jetzt unterschätzen will. Aber ich glaube, Barca könnte sich damit besagt nur 1-0-2-1 irgendwie ins Finale retten und dann ist, fürchte ich, eher Endstation. Also wenn du mich nach Tipps fragst, da hast du die Tipps gehört. Ja. Aufs Madrider Derby bin ich natürlich schon hart gespannt am Mittwoch jetzt, ne? Weil da also da muss es jetzt knallen. Ja, da muss ein schönes 2-2 mit Verlängerung. Wir erinnern uns übrigens noch ans, wer hat ihn gefault? Als Morata damals.
Valverde gegen Morata.
Valverde Morata, ne, der durch war damals. Also da gibt es auch noch ein bisschen an ähnlicher, gleiche Stätte sogar, war ja damals auch Riyadh, glaube ich. Ne? Das ist ja das gleiche Stadion, wenn ich mich nicht täusche.
Oder vielleicht
also da gibt es auch Wiedergutmachung in der Supercopa. Das letzte Derby hat Atletico gewonnen. 3-1, glaube ich, jetzt im November oder wann das war. Also auch da ein bisschen Stachel sitzt vielleicht bei den Blancos tief. Also das Madrider Derby, da habe ich schon Bock drauf, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, dass da auch dann schon sportlich Feuer drinsteckt und dass nicht so wie vielleicht die Bayern im Supercup ein bisschen zu locker angehen, sondern dass da schon was drinsteckt. Und ja, es wird knackig, weil Atletico, wie wir ja wissen, im Jahr 2023 die meisten Punkte, meisten Tore in La Liga erzielt hat, auch wenn sie zuletzt vielleicht ein bisschen den Faden verloren haben. Aber ich glaube, Griezmann hat sich ein bisschen geschont. Er hat jetzt zwei Spiele nicht mehr getroffen und mit einem Tor wäre er ja alleiniger Rekordtorjäger vor Aragonés. Also, dass er sich das vielleicht aufhebt gegen Real Madrid. Aber ja, die werden super motiviert sein, wie sie es beim Liga-Hinspiel waren. Da hat Real ein bisschen was gefehlt. Aber Real ist jetzt in ziemlich guter Form, hat wie gesagt nur noch 4 Verletzte. Also neben den 3 Kreuzbandpatienten ist jetzt noch Lucas Vazquez dazugekommen. Dafür jetzt Tchouaméni, Vinicius und Co. mehr oder weniger fit. Selbst ein Arda Güler spielt auf einmal. Wenn da dann die Motivation gematcht wird, wie Atletico sie auch hat, dann ist das schon mal ziemlich gut. Nicht so, wie es beim Liga-Hinspiel war. Und beim Liga-Hinspiel gab es ja auch einige Schwächen mit der Aufstellung, mit der Formation, dass wir da ja teils deutlich 1-3 verloren haben, auch wegen 2 frühen Toren von Morata. Und Ancelotti sagt mittlerweile auch, dass sie aus den Fehlern gelernt haben. Also ich lese kurz vor. Nach dem Atletico-Spiel haben wir unsere Schwächen aufgearbeitet und stehen trotz der Ausfälle hinten sehr solide. Das ist Kollektivarbeit und das ist das Wichtigste. Ich glaube, die Tore, die wir gegen Atletico bekommen haben uns die Augen geöffnet. Wir waren schwach in der Innenverteidigung. Das Problem haben wir gelöst, indem die beiden mehr im Strafraum bleiben. Das ist schon mal eine Sache. Ich sage aber auch, dass die Außenverteidiger mittlerweile mehr unterstützt werden. Da war ja auch Lino und Co. haben ja da einige überlaufen auf den Außen. Also da geht schon was für Real Madrid. Ich meine, es ist ein Halbfinale. Du gewinnst das Ding eh irgendwie alle 2 Jahre. Also du hast es jetzt, wann war es, 21 und 19 gewonnen. Warum dann jetzt nicht auch wieder? Und von dem her, oder 23 und 21, egal. Warum da jetzt nicht auch wieder? Aber Atleti schlagen. Girona hat es geschafft, wenn auch irgendwie dramatisch und spät. Und Real Madrid hat da natürlich den Anspruch, das weiterzukommen. Und ich würde auch tippen, dass dann das Finale, das ist jetzt irgendwo obvious, Real gegen Barca ist. Aber es wird mich nicht überraschen, wenn es am Ende doch vielleicht zumindest Osasuna reinschafft, weil eben Barca da mehr Schwächen, Probleme aktuell hat als vielleicht die anderen 3 Teams.
Boah, also wenn sie gegen Osasuna im Halbfinale ausscheiden, dann reden wir, glaube ich, in der nächsten Folge wieder vermehrt über Xavi. Denn der, dann wackelt der, glaube ich, gehörig. Denn das ist ja jetzt Pokal, ist nur Pokal, ne? Können wir jetzt abtun als Wurscht. Interessiert übermorgen keinen mehr. Aber wenn du dann jetzt gegen Osasuna auch wieder, dann sogar verlierst, also ausscheidest, dann
kann ist ja die mit Krise Pech und dem Elfmeterschießen groß. Sein.
Ist ja wurscht wie, aber einfach, dann wäre es einfach wieder eine Blamage. Mal abwarten, ich will jetzt hier nicht schwarz malen vor dem Spiel, aber nur, sei nur angesprochen, das müsste er schon gewinnen für sich selbst, damit ein bisschen Ruhe im Verein ist und dann im Finale ein Klassiko verlieren zum Beispiel, wird es auch wieder unruhig. Also von daher, eigentlich kannst du es nur verlieren.
Dann lieber jetzt raus und dir ein Spiel sparen.
Okay, will ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht drüber nachdenken. Pest oder Cholera, da das eine ist schlimmer als das andere. Einfach gewinnen wäre natürlich positiv, ne? Aber man merkt schon auch bei mir so ein bisschen das Vertrauen, dieser Automatismus, ja, gewinn mal freilich. Ist abhanden gekommen, ne? Muss man sich erarbeiten?
Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja noch, vielleicht gibt es doch den Finalklassiker, dann machen wir vielleicht noch am irgendwie Freitag oder so nochmal eine kleine Quickie-Folge und reden über die beiden Halbfinals. Das will ich jetzt mal noch nicht versprechen, weil, je nachdem, was so passiert. Und ich glaube, da haben wir dann auch Zeit, nochmal den Moritz mit reinzunehmen in die nächste Folge, weil dann sind wir jetzt doch schon am Schluss, bleiben unter der Stunde. Nochmal der Hinweis für unseren Hinrundenabschluss mit Team der Hinrunde. Und wie gesagt, ich hätte mittlerweile vielleicht doch, ich habe Carvajal ein bisschen vergessen, den hätte ich mittlerweile vielleicht reingenommen. Aber könnt ihr euch da nochmal anhören und unsere Prognosen, was wir sonst noch alles haben. Hast du noch was?
Nee, habe ich nicht. Schöner Abschluss. Mal unter einer Stunde ist auch mal gut, ne?
Ah, muss schon mal sein, passt schon. Ja, also Cup-Auslosung Montag um 18:30 Uhr, dann wissen wir gegen wen, wie die Spiele im Achtelfinale sind. Supercup am Mittwoch und Donnerstag, Finale am Sonntag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Fußball schauen, Tiki-Taka hören und supporten gerne auf Patreon. Also danke an alle, die uns supporten und euch eine schöne Woche und mal gucken, ob es den Finalklassiker gibt.
Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.